Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Hey du, altes Rindvieh. Der Wächter begriff nicht sogleich, dass er gemeint war. Hey, mit dir rede ich, rief der junge Mann wieder. Der Wächter, der sich gerade mit einer Fliege beschäftigte, zerdrückte diese mit dem Finger und sagte, was brüllst du hier so herum? Der junge Mann klopfte sich mit seinen gelben Handschuhen den Staub von der Hose und sagte mit delikater Stimme, sagen Sie, Großväterchen, wie kommt man von hier in den Himmel?
Linderungen über Trost und Vertröstung. Eine Sendung von Rolf Kanzen.
Das Tröstliche für mich ist, dass das Leben weitergeht, dass es den Tod eigentlich so, wie wir ihn verstehen, gar nicht gibt. Und dass wir eigentlich auch immer geborgen sind, auch jetzt schon im Leben. Das ist meine felsenfeste Überzeugung.
Bernhard Jacobi ist Sterbeforscher. Er hat viele Bücher geschrieben, sehr viele. Alle über das Sterben, über das, was einem danach noch so alles passiert.
Dann kommt ja dieses Tunnelerlebnis oder halt ein Übergang, wenn man so will. Manche sprechen auch von einer Wiese oder von einer Brücke. Letztlich wird dann ja sozusagen immer dieses Licht wahrgenommen. Und dieses Licht wird ja immer als die größte Liebe, die möglich ist, beschrieben. Und dieses Licht ist Gott.
Nach seinem Tod lebt der Mensch bzw. seine Seele also weiter, begegnet an einer Art Grenz- oder Übergangsstation verstorbenen Verwandten oder Freunden, die einen mit einer herzlichen Umarmung abholen und einen auf den Weg bringen zum liebenden Gott, wie ihn sich Bernhard Jacobi vorstellt.
Trost bedeutet doch einfach, dass man weiß, dass wir ewige geistige Wesen sind.
Hey, mit dir rede ich, rief der junge Mann wieder und blieb vor dem Wächter stehen. Wie kommt man von hier in den Himmel? Der Wächter musterte den jungen Mann, kratzte sich den Bart und sagte, hier wird nicht stehen geblieben, weitergehen. Entschuldigen Sie, sagte der junge Mann, aber ich habe einen dringenden Termin. Das Zimmer für mich steht schon bereit.
Der Text, der junge Mann, der einen Wächter in Staunen versetzte, ist von Daniil Chams, einem trostbedürftigen russischen Schriftsteller, der unter den trostlosen Lebensbedingungen der Sowjetunion in den 1920er und 30er Jahren zu leiden hatte, bevor er im Gefängnis verhungerte.
Trostbedürfnis kommt ins Spiel, wo unsere Sehnsucht nach so etwas wie einem Nest der fraglosen Eindeutigkeit in die Irre führt. Beispielsweise, wenn wir Fragen eines bestimmten Stils stellen, wie warum ist die Welt und warum ist sie so, wie sie ist, warum bin ich hier?
Benjamin Dober ist hier. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg und Lehrer. Er hat ein Buch über den Trost geschrieben.
Ethik des Trostes. Hans Blumenbergs Kritik des Unbegrifflichen.
Der Trost hat einen schlechten Leumund in der Geschichte der Philosophie. Er wurde oft diffamiert als das, was eben nur vertröstet und was uns eigentlich davon abhält, auf die Welt zu schauen, wie sie eben ist.
Philosophen geht es meistens um ungeschminkte Wahrheit. Es gehört nicht zu ihrem Kerngeschäft, Trostpflästerchen aufzukleben oder rosarote Brillen zu verteilen.
Wenn mal mein Herz unglücklich liebt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt.
Nur wenige Philosophen denken über den Trost nach. Einer ist Georg Simmel. Er lebte um das Jahr 1900.
Der Mensch ist ein trostsuchendes Wesen.
Diese Definition kommentiert er:
Der Begriff des Trostes hat eine viel weitere, tiefere Bedeutung, als man ihm bewusst zuzuschreiben pflegt.
Dann denk ich immer, alles ist aus, ich bin so allein.
Trost ist etwas anderes als Hilfe, sie sucht auch das Tier. Aber der Trost ist das merkwürdige Erlebnis, das zwar das Leiden bestehen lässt, aber sozusagen das Leiden am Leiden aufhebt. Er betrifft nicht das Übel selbst, sondern den Reflex in der tiefsten Instanz der Seele.
Trost kann das Leiden selbst nicht ändern. Das Leiden an Krankheit, Liebeskummer, Einsamkeit, an Tod und Sterblichkeit. Aber Trost kann am Denken über das Leiden und am Empfinden des Leids etwas ändern. Trost bestätigt, das Leiden findet seinen Grund im Menschsein.
Der Mensch ist ein trostsuchendes Wesen.
Trost als eine solche Form der Linderung ist sowas wie der Anteilnahme der Empathie durchaus verwandt. Und zwar deswegen, weil wir uns in Situationen des Trostes gegenseitig erkennen in sowas wie der menschlichen Grundsituation.
Wo ist ein Mensch, der mich versteht? So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht.
Dem Menschen ist im Großen und Ganzen nicht zu helfen. Darum hat er die wundervolle Kategorie des Trostes ausgebildet, der ihm nicht nur aus den Worten kommt, wie Menschen sie zu diesen Zwecken sprechen, sondern den er aus hunderterlei Gegebenheiten der Welt zieht.
Tja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auf Grau.
Der Mensch braucht Trost, sucht sich Trost und kann auch Trost spenden, sich selbst und anderen. Trost lenkt ab vom Leiden, von den großen Sehnsüchten. Trost hat oft nur aufschiebende Wirkung, ist provisorisch und kann gelingen. Manchmal auch mit aufmunternden Banalitäten.
Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau.
Trostbedürftig, trostsuchend bleibt er, weil er meistens mehr offene Sehnsüchte hat als erfüllte. Oft mehr Fragen als zufriedenstellende Antworten.
Warum ist die Welt? Und warum ist sie so, wie sie ist? Warum bin ich hier? Und warum bin ich hier als der ich mich antreffe? Ist ein Gott? Wie soll ich mich verhalten?
Wie kommt man von hier in den Himmel?
Solche Fragen, die wir einerseits aus der metaphysischen Tradition geerbt haben. Diese metaphysische Tradition ist aber andererseits irgendwie dadurch ermöglicht, dass wir Menschen solche Fragen nur stellen können aufgrund unserer Bewusstseinsstruktur. Und bei Fragen dieser Art scheitert nun eben unser Bestreben, eindeutige Antworten durchzusetzen.
Doch sie scheitern. Gott sei Dank nicht bei allen Menschen. Viele haben eine Antwort oder glauben so sehr an die Antwort, dass sie keine Fragen mehr haben, sondern nur noch Antworten.
Ich finde, dass man im Grunde durch das, was Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erlebt, Milliarden würde ich sogar sagen, sehr trostreich sein kann in der Bewältigung eines eigenen Verlustes.
Bernhard Jacobi meint die Sache mit dem Tunnel, durch den die körperlosen Seelen zum göttlichen Licht hinüberwandern, wie zum Beispiel im Blockbuster Der sechste Sinn mit Bruce Willis. Dass es postmortem weitergeht, und zwar schöner, besser, glücklicher als auf dieser Welt, das bietet dem Trost, der daran glaubt.
Wie ich das verstehe, verlässt seinen Körper und geht in ganz andere Welten. Das hat mit dem Gehirn nicht das Geringste zu tun. Das zeigt ja einfach auch, dass Bewusstsein völlig unabhängig vom Körper ist.
Und deshalb können auch die Verstorbenen Kontakt aufnehmen zu den Lebenden.
Man spürt einfach diese Nähe. Und dann werden ja auch dann meistens telepathisch Botschaften übermittelt. Mir geht's gut und so weiter.
Wer das erlebt, ist mehrfach getröstet. Der verstorbenen Mutter geht es bestens in der göttlichen Liebe. Und man selbst hat, auch nicht schlecht, die gleiche Aussicht und trifft sie postmortem wieder.
Ich habe jetzt gerade ein Buch gemacht über Kinder und Tod. Unsterbliche Kinderseelen heißt das. Und habe auch mit verwaisten Eltern gearbeitet. Und da wird es natürlich auch als außerordentlich trostreich empfunden, wenn sie das Gefühl haben, das Kind ist da, sie spüren die Gegenwart oder es gibt irgendwelche Träume oder Zeichen oder sonst was.
Psychologen, die sich mit Trauervorgängen auseinandersetzen, erklären, dass solche Gefühle ganz normale Ereignisse des Trauerprozesses sind. Psychoanalytisch gesprochen, libidinöse Besetzung. Wir können liebe Verstorbene emotional nicht loslassen. Unsere Wünsche sind Ursache der Träume und Einbildungen. Bernhard Jacobi hat tröstlichere Erklärungen.
Nee, das hat mit Wünschen nichts zu tun, weil das geht von den Verstorbenen aus. Das können wir nicht selber so herstellen. Es sei denn, sie suchen ein Medium auf, das ist was anderes.
Trösten kann vieles. Und ich würde auch sagen, es ist ein Gebot der Vorsicht, dem, was andere tröstet, rücksichtsvoll zu begegnen.
Benjamin Dober trösten bei allem gebotenen Respekt gegenüber der trostbedürftigen Menschheit diese Eindeutigkeiten eher nicht.
Wenn man über sowas wie eine Ethik des Trostes nachdenkt, also über die Frage, was guten von schlechten Trost unterscheidet, dann steht eben die gute Trostpraxis doch im Verbund mit einer aufklärerischen Tradition.
Gott ist tot.
Eine Endstation der religions- und auch sonst kritischen, aufklärerischen Tradition ist das Denken des Philosophen Friedrich Nietzsche.
Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet.
Die aufklärerische Gottesmörderei macht frei, frei von allerlei Glaubens- und Gewissenszwängen, aber nicht unbedingt glücklich.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
Lässt Nietzsche die Gottesmörder fragen, und sie bleiben sich selbst die Antwort schuldig.
Wie trösten wir uns?
Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau.
Und wenn nicht?
Angesichts dieser dilemmatischen Situation müssen wir eben nach Trostformen suchen, nach gutem Trost, der irgendwie näher dran ist an unserer menschlichen Situation als die vermeintlich eindeutigen Antworten.
In Ordnung, sagte der Wächter, zeig mir deine Eintrittskarte. Eintrittskarte habe ich keine, man hat mir gesagt, ich käme auch so rein, sagte der junge Mann und sah dem Wächter ins Gesicht. So siehst du aus, sagte der Wächter. Also wie jetzt? Fragte der junge Mann. Lassen Sie mich rein? Der Mensch ist ein trostsuchendes Wesen.
Und, einigen Philosophen zufolge,
er ist ein Mängelwesen.
Tiere sind durch ihre Instinkte und Gene weitgehend auf ein bestimmtes Verhalten festgelegt. Menschen fehlen diese Festlegungen. Der Mensch muss sich immer wieder neu orientieren und neu erfinden. So stellt er dann Fragen.
Warum ist die Welt? Und warum ist sie so, wie sie ist? Warum bin ich hier? Und warum bin ich hier als der ich mich antreffe? Ist ein Gott? Wie soll ich mich verhalten?
Wie komme ich in den Himmel?
Der Gedanke einer unsterblichen, körperlosen Seele war in der Frühzeit des Judentums unbekannt und blieb bis zur Entstehungszeit des Neuen Testaments umstritten.
Das ewige Licht leuchte ihn.
Es leuchtete lange im Christentum. Doch in der modernen Theologie kommt die ewige Seele unter Beschuss. Karl Rahner, einer der wichtigsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, erklärte in einem Interview 1972,
Mit dem Tod ist zunächst einmal alles aus. Das Leben ist vorbei, es kommt nicht wieder. Es wird einem nicht ein zweites Mal geschenkt.
Der evangelische Theologenkollege Karl Barth erwartete auch nicht
ein in irgendeine unendliche Zukunft hinein fortgesetztes und in dieser Zukunft irgendwie verändertes Leben.
Keine weitere Chance, keine individuelle unsterbliche Seele. Die Aufklärung ist schuld.
Exitus. Aus, vorbei. Das war's.
Gott sei Dank gibt es noch die Bibel. Dort verspricht Jesus
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.
Bergpredigt, Dort gibt es noch den Hinweis:
Euer Lohn im Himmel wird groß sein.
Dann denk ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so allein.
Die Not der Trostbedürftigkeit macht auch sehr erfinderisch, was die Mittel des Trostes angeht. Und dadurch, dass wir eben nicht nur trostbedürftig, sondern auch trostfähig sind, sind wir auch zugleich reiche Wesen, ebenfalls metaphorisch verstanden.
Trostmöglichkeiten in Stichworten.
Erstens, unsterbliche Seele.
Ich glaube nicht, ich weiß es, dass es so ist.
Hatten wir bereits, hier aber mit Zusatztrost.
Wir sind hier, um seelisch und geistig zu wachsen und leben zu lernen. Verschiedene Reinkarnationen, aber Reinkarnation ist kein Muss meiner Ansicht nach, sondern ich kann mich auch entscheiden, in der geistigen Welt weiterzuentwickeln.
Das heißt, ewiges Licht plus Fortschritt durch Selbstoptimierung. Das passt prima zu unserer Leistungsgesellschaft.
Zweitens, nichts.
Endgültiges Erlöschen. Nirvana. Kein Ich mehr, kein Bewusstsein mehr. Verlöschen. Das ist die buddhistische Variante. Ob das den Menschen tröstet, Benjamin Dober hat da seine Zweifel.
Einerseits lässt er sich nicht trösten von der Aussicht, irgendwann gar nicht mehr zu sein. Andererseits kann darin auch der Funke einer Erleichterung liegen.
Also Trost durch ewige Ruhe, die kein Ich mehr genießen kann, weil es das nicht mehr gibt.
Drittens, Seelenruhe.
Sich durch nichts und niemanden mehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Sich nicht von seinen Emotionen hinreißen zu lassen. Leid gelassen ertragen. Die antiken Stoiker empfahlen dies als tröstlichen Zustand.
Das Problem mit der Seelenruhe ist, dass sie selten lange anzuhalten geneigt ist.
Weil es noch, so der Philosoph Hans Blumenberg, im Menschen neben dem seelenberuhigenden Tröster auch immer den Wühler gibt.
Viertens, Humor, Lachen, Ironie.
Das heißt Distanz. Distanz zum Leiden, zur vermeintlich einzigen wahren Sicht auf die Welt.
Humor kann als Ironie die Dinge in sowas wie einer erträglichen Schwebe halten und uns dadurch auch vom Absolutismus der Eindeutigkeit verschonen. Und, so kann man das auch formulieren, Humor gewährt uns die menschliche Chance, uns auf den Arm zu nehmen, ohne uns fallen zu lassen.
Wohin wollen Sie? Fragte der Wächter mit strengem Gesicht. Der junge Mann hielt die Hand mit dem gelben Handschuh vor den Mund und sagte sehr leise: In den Himmel. Der Wächter beugte sich vor und fragte schroff: Was? Du willst mich auf den Arm nehmen? Elftens. Trost durch Erinnerung.
Erinnert werden als Trost im Wissen um die eigene Sterblichkeit.
Der Gedanke, erinnert zu werden, tröstet erstens, weil es überhaupt nichts Geringes ist, von einem anderen Menschen in der Erinnerung bewahrt zu werden.
Wobei klar ist, wer sich erinnert, fügt etwas hinzu, lässt etwas weg, erzählt sich und anderen Geschichten.
Zwölftens, tröstliche Geschichten.
Und das tröstet der Gedanke, erinnert zu werden, weil es jederzeit gnädig unbestimmt bleiben darf, wie lange wir einander erinnern werden. Wir können das überhaupt nicht genau ausmachen und in dieser Unbestimmtheit liegt ein großer Trost.
Dreizehntens, Unbestimmtheit. Ungewissheit.
Das sich selbst in der Schwebe lassen zu können und innezuhalten, zu zaudern vor dem Versuch, den Menschen zu vereindeutigen, das kann etwas sehr Tröstliches sein.
Was? Du willst mich auf den Arm nehmen? Der junge Mann lächelte, hob die Hand im gelben Handschuh, schwenkte sie über dem Kopf und war auf einmal verschwunden.
Sie hörten Linderungen über Trost und Vertröstung. Eine Sendung von Rolf Kanzen. Es sprachen Rebecca Madita Hund und Volker Risch. Technik Felix Konradi. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2020.